Ich bin Clara Neubert und ich denke, wir verstehen unsere Zeit nicht. Wir arbeiten, wir lassen uns unterhalten, wir schlafen. Und das fast immer. Ein Gegenvorschlag. In dieser Staffel treffe ich Menschen, die auf der Suche sind. Nach einem anderen Rhythmus, nach einer anderen Gegenwart. Gemeinsam begegnen wir einem textlichen Fragment und bewegen uns gegenwärts gegen diese Zeit.
Gegenwärts, ein Podcast von Präposition.
Wer sich selbst abhanden kommt, unerwartet die nächste Biegung nimmt oder auch nur plötzlich innehält, kann auf sie stoßen. Die Schichten der Stadt. In ihnen ist alles enthalten. Und doch ist nur ein Bruchteil der Erzählungen in der gebauten Wirklichkeit zu erkennen, die wir Stadt nennen. Mit Fabian Saul einen Tag in den Straßen von Berlin-Mitte zu verbringen, lässt mich vermuten, was das bedeuten könnte. Den eingeschriebenen Machthierarchien der eigenen Stadt weniger auf den Leim gehen. Auf unserem Weg begleiten uns die Schritte eines Dritten. Sie gehören dem Protagonisten aus Alain Renés Film Letztes Jahr in Mariedenbad. Er spricht.
Und wieder einmal schritt ich allein dieselben Flure entlang, durch dieselben schweigenden Säle, dieselben Säulengänge, dieselben lichtlosen Galerien. Ich schritt durch dieselben Portale, meinen Weg suchend aus diesem Labyrinth der endlosen Pfade. Und wieder einmal war alles leer in diesem Hotel einer anderen Zeit. Die Salons leer, die Flure, Salons, die Türen, Tür um Tür, wieder Salons, die Stühle leer, die tiefen Sessel, die Treppen, die Stufen, Stufe um Stufe. Die gläsernen Zierate, diese leeren Gläser, ein Glas, das fällt, Wand aus Glas und Briefe, ein verlorener Brief.
Dieser Dritte, er zieht uns an, wie er uns abstößt. Vielleicht auch deshalb bekomme ich vor dem Gespräch eine Nachricht von Fabian. Er möchte unserem Fragment ein weiteres zur Seite stellen. Sobald wir an der Rosenthaler Ecke Linienstraße aufeinandertreffen, fängt er an zu lesen.
Nicht zum Gedenken der Eroberungszüge sollten die grau hingepflanzten, mit durchgedrückten Kniekehlen das Gewehr auf flacher Hand an die Schulter gelegt vor dem Tempel stehen, sondern um drüber zu wachen, dass der Befehl zum Ausmarsch nicht mehr gegeben wird. Und geehrt werden sollten in der Gruft nur jene, die sich dem Tyrannen widersetzten. Rundgänge, Umwege einschlagend, vom Gedränge der Friedrichstraße hinein in die Gewölbe und Verzweigung der Passage, dann in der Georgenstraße an den Viadukten entlang, im Gedonner der Stadtbahnzüge zum Kupfergraben zurück, auf der Brücke zum Schloss Montbijou, die Börse hinter uns lassend, abbiegen zum Hackeschen Markt, bis zur Rosenthaler Straße, Ecke Linienstraße, wo Familie Koppi im dritten Stock des zweiten Hinterhofs wohnte. Diese Passage ist mir eingefallen, als wir telefoniert hatten und wir überlegt haben, wo wir uns treffen. Und die Familie Koppi, die hier im Hinterhof gewohnt hat, ist Teil einer Widerstandsgeschichte. Die Passage, die ich gelesen habe, ist aus Die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Und ich hatte den Eindruck, dass auch als vielleicht Antwort auf das filmische Zitat, was du mir geschickt hast, die Ästhetik des Widerstands, also die Frage der Ästhetik und die Frage des Widerstands, vielleicht ein guter Einstieg sein könnte ins Gespräch. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was sich hier sozusagen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Familie Koppi, Hilde und Hans Koppi, die ja zum Teil der Widerstandsgeschichte gehören, die zu den Vergessenen gehören, zu den Verratenen gehören, zu den Unterdrückten gehören, wie Walter Benjamin vielleicht sagen würde. Und was ist sozusagen hier, was ist mir noch eingefallen zu dieser Straßenecke, das ist einmal, dass wir uns an der Linienstraße treffen, die früher eigentlich nur Linie hieß, das ist die alte Stadtgrenze Berlins, das ist sozusagen der Palisadenzaun gewesen, der die Stadt mal begrenzt hat, dann irgendwann um die Torstraße erweitert wurde. Das ist dort drüben der älteste Friedhof in den alten Stadtmauern Berlins, das ist ein Militärfriedhof, wo die Generäle liegen, auch die Generäle, die den deutschen Kolonialismus maßgeblich mitbetrieben haben. Auf der anderen Seite der Armefriedhof, der nicht mehr markiert ist, der heute Koppenplatz heißt, wo mal einst an der Stadtgrenze oder über die Stadtgrenze hinaus die Massengräber der Ärmsten der Stadt gelegen sind oder immer noch gelegen sind. Die einen sind markiert, die Militärgeschichte, die anderen sind nicht markiert. Die Linie markiert das, was man vielleicht die jetzt fast unsichtbare Geometrie der Stadt nennen könnte. Und ich hatte gedacht, dass diese Ecke uns vielleicht dahin bringen kann, darüber nachzudenken, dass wir auf der einen Seite hier konfrontiert sind mit den Fiktionen der Macht, weil dass ich mit einem Zitat über Widerstand angefangen habe, möchte ich nicht so verstehen, dass man die Geschichte dieses Ortes zu einem des Widerstands verklären sollte, sondern im Gegenteil, es geht da um einen Widerstand, der nicht Teil der Erzählung ist. Und man kann sich fragen, warum der nicht Teil der Erzählung ist. Und man kann sich auch fragen, was das mit Ästhetik zu tun hat. Und das andere ist, das, was hier sehr prominent ist, sind die Fiktionen der Macht. Das sind die Grenzziehungen der Stadt, die wir permanent überschreiten, von denen wir uns aber nicht bewusst machen, deren Wegen wir trotzdem folgen. Und auf der einen Seite sozusagen die Fiktion der Macht, auf der anderen Seite vielleicht das, was die Imagination des Widerstands sein könnte. Und das trifft ja aufeinander, und ich wollte sagen, was für mich auch wichtig ist, es trifft aufeinander, es steht nebeneinander, unvereint, widersprüchlich, und ich glaube, dass der Stadtraum, der gebaute Raum, in dem wir uns befinden, wenn wir uns umschauen, all diese Fiktionen enthält, Machteinschreibungen enthält und diese Widersprüche aber nicht auflöst. Es gibt keine synthetischen Begriff davon, dass das genau hier so hat kommen müssen, sondern in ihm versteckt sind all die Zukünfte, die nicht Realität geworden sind, die deswegen auch nicht zu unserer Wirklichkeit gehören. Zu denen gehört auch die von Hild und Hans Koppi.
Also die Linienstraße als Grenze auf viele Arten und Weisen, aber auch als ehemalige Stadtgrenze. Ich musste gerade kurz daran denken, dass sie ja damit eine Stadt begrenzt hat, beziehungsweise ein Außen dargestellt hat, das ja jetzt, würde ich mal behaupten, für die meisten BerlinerInnen erst der Anfang ihrer Stadt ist. Also wie viele BerlinerInnen gibt es denn, die dieses Mitte, in dem wir uns befinden, eigentlich als ihre Stadt sehen? Und für wie viele kommt eigentlich erst dahinter der Anfang dessen, was sie als Stadt wahrnehmen in ihrem alltäglichen Leben?
Sicher, ich glaube, es ist natürlich jetzt ein Stadtviertel, was meistens nur noch als, ja, dass das wahrscheinlich so das ist, was als der Kern von Mitte wahrgenommen wird. Das ist ja eigentlich die Geschichte dieses Stadtviertels nicht so homogen ist, wie es jetzt vielleicht der gentrifizierte Zustand suggerieren lässt, sondern dass es eben gerade auch in den Begriffen, die wir verwenden, also was sagen wir, wo beginnt Mitte, wo beginnt die Stadt, wo endet die Stadt und so weiter, natürlich auch da eine Geschichte von Machteinschreibung nachvollziehbar ist. Ich hatte von der Spandauer Vorstadt gesprochen und du meintest, ich bin in Berlin aufgewachsen, aber ich musste erst mal googeln, wo liegt das eigentlich, weil eigentlich der Begriff des Scheunenviertels sehr viel häufiger verwendet wird für diese Gegend, was eine Begriffsunschärfe ist, weil das Scheunenviertel eigentlich erst dort hinter, jenseits der Rosenthaler Straße beginnt und diese Unschärfe aber eine strategische Unschärfe ist, die Nazis lanciert haben zur Verunglimpfung des jüdischen Viertels, was die Spandauer Vorstadt gewesen ist. Das ist Teil der Geschichte dieses Stadtviertels, das ist im Wesentlichen von Jüdinnen und Juden gebaut, gelebt wurde und dass das Scheunenviertel, was ein altes Industrieviertel an den Stadtgrenzen war, was einen sehr schlechten Ruf hatte aufgrund der Bebauungsdichte, was natürlich auch eine Klassenfrage beinhaltete, aber eben auch aufgrund der Industriegeschichte. Man wollte diesen Begriff sozusagen bis in die Spandauer Vorstadt tragen, um dieses Stadtviertel zu verunglimpfen. Also das ist das, was mir gerade dazu einfällt, zu der auch der Geschichte dieser Gegend, die vielleicht weniger bekannt ist.
Eine strategische Begriffsverschiebung, die in ihren Kontinuitäten ja anscheinend bis heute anhält, indem mir dieser Begriff Spandauer Vorstadt, also vielleicht einer ist, den ich kenne, aber der nicht in meiner Art enthalten ist, wie ich diese Stadt beschreibe.
Ja, und ich glaube, das, was du ansprichst, die Frage der Kontinuitäten, ist auch das, was mir, als mir dieses Zitat und diese Geschichte aus der Ästhetik des Widerstands in den Sinn kam, wenn ich sage, dass das eine Geschichte ist, die zu der Geschichte der Vergessenen, zu der Geschichte der Unterdrückten und zu der Geschichte der Verratenen gehört, dann bedeutet das natürlich auf der anderen Seite, dass das, was sozusagen die primäre Schicht ist, die der Machteinschreibung ist, dem wir folgen und die Kontinuitäten, die bedient werden. Es gibt sozusagen Gründe, warum dort keine Plakette hängt, warum es nicht Teil der Geschichtserzählung ist. Und die Kontinuitäten, die sich da fortschreiben, lassen sich eigentlich nur enttarnen, indem man ein Verständnis entwickelt dafür, dass es sich bei den vermeintlichen Realitäten, also der gebauten Wirklichkeit, der sozusagen Summe der Architektur, nicht um unveränderliche Realität handelt, sondern um eine Variante der Realität, um eine Erzählung, die in Stein uns begleitet und an der wir uns orientieren, an der wir uns auch abarbeiten können, zu der wir uns verhalten müssen, da sie sozusagen Teil unserer Lebensrealität ist. Man könnte auch sagen, dass die Architektur eigentlich die Disziplin ist, in der auf der einen Seite das Potenzial der Imagination und vielleicht das Potenzial der Fiktion, vielleicht können wir später noch darüber sprechen, wie diese beiden Begriffe auch zu verstehen sind, sich trifft mit der Lebensrealität. Und das ist eigentlich ein wichtiger Moment, weil wir erleben manchmal die Vermischung dieser unterschiedlichen Bereiche, wenn wir sozusagen zum Beispiel glauben, dass eine Frage des Widerstands oder eine Frage der Klasse eine primär ethische Frage und keine ästhetische Frage ist. Deswegen fand ich auch, dass die Ästhetik des Widerstands, die in dem Titel immer wieder darauf verweist, dass es hier auch um ästhetische Fragen geht, um die Frage, welches Widerstandspotenzial liegt im Bereich der Ästhetik. Und das ist sozusagen eine, die sozusagen den ethischen Bereich, die Frage der Verantwortung, die Frage der Sprache, wie sprechen wir miteinander, wie begegnen wir uns, wie leben wir zusammen, alles Fragen der Ethik, der überhaupt nicht ausschließt. Es gibt da nicht ein Entweder-Oder. Dennoch, was die Ästhetik mitdenkt, ist ja der Bereich der Sprachlosigkeit. Und aus dieser Sprachlosigkeit, glaube ich, kommen wir, wenn wir andere Zeitschichten einfallen in unsere Gegenwart, wenn wir plötzlich erleben, dass etwas aufbricht und wir die Gegenwart als eine veränderliche, als eine, in der die Vergangenheit enthalten ist. Und ich glaube, das ist dem beizukommen, das zu verstehen, das zu reflektieren, ist nicht möglich nur im Rahmen der Sprache, weil die Sprache in dem Sinne auch immer affirmativ im Sinne der Einschreibung der Macht funktioniert. Und ich glaube, dass sozusagen der Bereich der Sprachlosigkeit und die Frage der Form unglaublich wichtig ist, um in diesen Bereich vorzustoßen, der ja dann letztendlich so etwas wie nur noch in den Begriffen der Mystik, in den Begriffen des Traums, in den Begriffen, die eigentlich unser inneres Erleben, unsere eigentliche Wahrnehmung der Wirklichkeit betreffen.
Sprachlosigkeit auch im Verhandeln dessen, was wir Gegenwart und dessen, was wir Vergangenheit nennen, spielt ja auch in dem Film eine Rolle, der uns dieses Mal, und das ist ja neu, unser Fragment geliefert hat. Und zwar der Film Letztes Jahr in Marienbad von 1961. Alain René hat Regie geführt und Alain Robbe-Grillet das Drehbuch geschrieben. Und du wolltest mir vorhin von einem Badewannenerlebnis mit diesem Film erzählen. Ich würde ganz gerne kurz über diesen Film und vielleicht unseren Eindruck dazu sprechen und dann eben zu dem Fragment kommen und dann vor allem dazu kommen, warum du diese Erzählung und auch diesen Ort hier des Widerstands mit diesem Fragment verbindest. Mhm. Das interessiert mich total, weil ja, das für mich erstmal unintuitiv ist. Aber ich bin gespannt davon zu hören. Also erzähl mir doch von deinem Moment, in dem du gerade den Film wieder gesehen hast, ja wahrscheinlich, oder das erste Mal gesehen hast.
Nein, ich habe den Film nochmal gesehen nach einiger Zeit, vielen Jahren tatsächlich, nachdem du mir das Zitat geschickt hattest. Und der Film ist ja eigentlich eine Fortsetzung von Hiroshima Mon Amour, keine offensichtliche, aber vielleicht eine thematische oder eine, die Fragen der Erinnerung, die Fragen des Traums, der Wirklichkeit und auch die Frage des Wiederauftauchens betreffen. Denn was in dem Film passiert, ist ja, dass eine Erinnerung, vermeintliche Erinnerung, wieder auftaucht und sich verbindet auf eine Art mit den Bildern der Gegenwart und da auch ganz prominent mit der Architektur der Gegenwart, nämlich mit den Räumen, die die Protagonistin und der Protagonist an einem, man könnte sagen, auch von der Gesellschaft durchaus isolierten Ort durch seine Klassenzugehörigkeit, also ein Ort der Bourgeoisie, der Lebensrealität der meisten entrückter Ort. Auch das gehört, glaube ich, zu dem Film maßgeblich dazu. Und was dort sozusagen befragt wird, weil ich glaube, der Film befragt die Möglichkeit einer Erzählung über Erinnerung mehr, als dass er Antworten darauf gibt oder mehr, als dass er von sich selbst weiß. Es ist einfach eine gute Art, ein Film, der nicht so viel von sich selbst weiß. Und es ist ja auch ein Film, der hauptsächlich über Collage und Stimme funktioniert. Das ist eigentlich eine für mich eine cineastische Arbeit, die Kino und Musik zusammendenkt, weil es tatsächlich der Komposition, dem Arrangement ja näher ist als dem Narrativ. Und vielleicht ist das der einzige Weg, über Erinnerung zu arbeiten. Ich glaube, der Film ist ja vielschichtig für mich. Ich habe den Eindruck, es gibt einige Interpretationen oder Assoziationen, die mehr das Wiederauftauchen betreffen, was ich den Eindruck habe, es handelt sich da ja um ein Traumbild, was eins aus der Vergangenheit zu sein scheint. Also der Protagonist erinnert sich, die Protagonistin schon einmal gesehen zu haben.
Das Traumbild vor allem des männlichen Protagonisten.
Des männlichen, genau, da kommen wir auch gleich zu der Gender-Dynamik in diesem Film. Aber das ist sozusagen, weil es natürlich unter dem offensichtlichsten Thema des Films, nämlich dem der Erinnerung, natürlich auch eine große Gewalt herrscht. Und natürlich auch, das können wir vielleicht später noch drüber sprechen, dass es ja einige Dinge gibt, die René an dem Drehbuch geändert hat. Und vor allem die Stellen, die Gewalt explizit machen wurden, ja abgeschwächt. Aber was ich vielleicht noch mal zu diesem Wiederauftauchen, mein Eindruck ist, dass es eigentlich dort um ein Bild aus der Erinnerung geht, die Vergangenheit genauso betrifft wie die Zukunft. Es ist nicht auszumachen, ob es sich dabei um ein Traumbild, also im Sinne einer Erinnerung handelt, also psychoanalytisch gesprochen, also der Traum des vergangenen Tages, oder ob es sich dabei um eine Projektion oder Imagination der Zukunft eigentlich handelt. Und es dann zu einer Art von, und hier könnten wir natürlich auch von der Gewalt sprechen, zu einer Art von strategischen Verwechslung mit der eigentlichen Realität kommt. Aber
vielleicht ganz kurz, ja, falls man den Film noch nicht gesehen hat. Also es gibt eine erzählende Person, ein Mann, der eine Frau wiederzutreffen meint. Und der dieser immer wieder versucht zu erklären, sie hätten sich doch im letzten Jahr gesehen, in Marienbad oder wo auch immer. All das wird nicht explizit gemacht. Und diese Frau scheint sich nicht zu erinnern, scheint sich nicht erinnern zu wollen. Auf jeden Fall dringt er immer wieder in sie, ich glaube, so kann man es nennen, und erzählt davon, was sie doch gesehen haben, an welchen Orten sie doch standen und was sie doch gesprochen haben in diesem letzten Jahr.
Genau, auf der Ebene der Gender-Dynamik könnte man sagen, dass es eine Gaslighting-Strategie ist, in der die Realität des männlichen Protagonisten irgendwann sich nicht mehr unterscheiden lässt für die Protagonistin von ihrer eigenen Erinnerung und es da zumindest immer wieder zu einer Verwechslung kommt. Insofern ist der Film, sagen wir so, das, was der Film ansprechen will im Thema, nämlich das Wiederauftauchen einer Vergangenheit, glaube ich, ist etwas, was natürlich ihn auch mit dem Surrealismus insofern verbindet, weil er ja von einem Traum erzählt. Wenn wir vom Traum sprechen, dann meinen wir ja den Traum, ich habe etwas geträumt, und wir meinen auch, ich habe einen Traum. Also wir meinen auch die Zukunft. Und genau das sozusagen verhandelt das ja. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, also die Frage, wie lässt sich über diese Wahrnehmung der Welt, die wir alle nicht miteinander teilen, weil wir individuelle Wahrnehmungen der Welt haben und gleichzeitig aber darüber kommunizieren müssen, um uns annähern zu können. Und das ist ja eigentlich, das könnte ja eigentlich auch ein Vorschlag zu einem Programm der Solidarität sein, nämlich indem man über die Wahrnehmung der Welt kommuniziert. Das ist jetzt der Film nicht. Ich glaube nur, dass es sozusagen das Thema ist, was dort aufgegriffen wird, was ihn interessant macht. Wie er das Thema behandelt und wie es auf die Figuren verteilt, diesen Text, der ja durchaus sehr lyrische Qualitäten hat und ja gar nicht sozusagen sich so stark an diese Figuren festhält. Man hat manchmal das Gefühl, man weiß gar nicht genau, wo kommt die Stimme gerade her. Sprechen eigentlich die Wände zu uns? Spricht eigentlich der Raum zu uns? Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Fragen, die dieser Film stellt. Was ist eigentlich, was macht der Raum in diesen Zeitfragen eigentlich? Und ich glaube, es wäre schön, wenn man das sozusagen mitnimmt, diese Fragen. Und ich glaube, das habe ich versucht, indem ich eigentlich versucht habe, dem einen anderen Text entgegenzustellen, um mich gleichzeitig von diesem Film auch distanzieren zu können aufgrund seiner problematischen Gender-Dynamiken, die der vorschlägt.
Ja, also für mich war auch ganz im Gegensatz zu Hiroshima Mon Amour, das Drehbuch da hat allerdings auch Marguerite Duras geschrieben. Also ja, es war für mich schwierig, den Film zu sehen, weil ich doch viele innere Widerstände gespürt habe. Da ist natürlich diese wahnsinnig interessante Filminszenierung, die da stattfindet. Eine wahnsinnig auch ästhetische Perspektive auf diese ja wohlstandsverwahrloste Gesellschaft, die sich da aufhält in diesem Bad. Und alles ist von Chanel ausgestattet und diese Frau, die Hauptdarstellerin, ist wunderschön. Und man verliert sich so in diesem Blick und es fängt dann so langsam an, dass es einfach in einem hochkommt, dass diese Erzählung dieses Protagonisten darüber, ob man sich nun gesehen hat, oder beziehungsweise er ist ja ganz überzeugt davon, dass sie sich gesehen haben, mich in ihrer Insistenz geradezu wütend gemacht hat. Mhm. Weil dieses in diese Frau dringen, die, wenn sie überhaupt zu Wort kommen darf, nur sagen kann, bitte lassen Sie mich, bitte. Ja, er sich immer weiter an sie ranbewegt und jedes nicht explizite Nein als ganz klare Einladung versteht. Trotzdem jetzt von dieser Ebene mal losgelöst vielleicht, fand ich ganz interessant, dass in Bezug auf dieses Erinnern, wie erinnern wir die Vergangenheit, inwiefern wirkt die Vergangenheit, ich so das Gefühl hatte, dass auch mit diesen beiden Stimmen zwei verschiedene Perspektiven darauf gezeigt wurden. Also auf der einen Seite dieses dominant obsessive Erinnern, das sich an einer Form von Faktizität versucht festzuhalten. Also er kommt dann und sagt, dieses Foto habe ich von dir geschossen, sieh es an. Es muss hier gewesen sein. Diese Statue, die haben wir doch beide gesehen, wir haben doch darüber gesprochen. Also er versucht, sich an diesen Punkten festzuhalten und zu sagen, so war es. Und dann gibt es auf der anderen Seite ja einen Umgang mit Vergangenheit, das viel auch mit vielleicht einer Form von schützender Haltung, schützendes, man weiß ja nicht, ob es Verdrängen ist oder wirklich ein Nicht-Dort-Gewesen-Sein, was sich aber auch, also was auch spricht für eine Kontingenz in der Vergangenheit. Muss es denn so gewesen sein? Und wenn wir heute so fühlen, kann es dann überhaupt sein, dass wir damals an diesem Ort zusammen waren? Also in die Richtung habe ich gedacht.
Ich finde auch eigentlich bezeichnend, dass dieser Film die Fragen der Erinnerung, und ich glaube, das teilt der Film tatsächlich mit der surrealistischen Bewegung, zu einer Machtfrage macht. Also es ist sehr, sehr stark plötzlich darum geht, wer dominiert die Erinnerung und eben das, was ich eben vielleicht angedeutet habe als die Möglichkeit eines sozusagen solidarischen, surrealistischen Programms natürlich komplett abhanden kommt, weil es nur noch um die Frage der Dominanz geht.
Es sind leere Räume, die überfüllt sind mit Dingen aus einem anderen Jahrhundert. Räume voller Stille, in denen das Geräusch der Schritte von schweren Teppichen aufgenommen wird, die so dick sind, dass sich jedes Geräusch vom Ohr entzieht, als wäre es das Ohr desjenigen, der noch einmal die Korridore entlang geht. Durch diese Räume in diesem Gebäude, das der Vergangenheit angehört.
Man muss sozusagen vorsichtig sein, wenn das gemeinsame Erinnern zu einem kollektiven Erinnern wird und dabei reduziert wird zu einer Fiktion. Ich glaube, dass das, was ich am Anfang auch sagen wollte, dass es für das Erinnern nicht nur Fiktion, also Erzählung, Narrativ braucht, sondern auch wir über Imagination sprechen müssen, die sehr viel mehr mit Mystik zu tun hat, sehr viel weniger mit Vereindeutigung zu tun hat. Also ein kollektives Erinnern, was auf Narrativen baut, die versuchen, Widersprüche eigentlich zu tilgen, indem sie vereindeutigen und sich auf etwas einigen, so ist es doch gewesen, ist ja etwas anderes als ein gemeinsames Erinnern, bei dem unterschiedliche Erinnerungen nebeneinander stehen können, ohne sie zu hierarchisieren, bei dem man sagen kann, da bestehen auch Widersprüche in der Erinnerung und wir müssen diese Widersprüche nicht unbedingt auflösen. Diese Widersprüche nebeneinander stehen zu lassen, das scheint mir eigentlich ein ganz wichtiges Thema zu sein. Und ich glaube, wir können vielleicht da bei Simone Weil zum Beispiel, der französischen Philosophin, deren Arbeit Schwerkraft und Gnade jetzt wieder erschienen ist, neu aufgelegt wurde, viel dazu erfahren. Was bedeutet es eigentlich, den Widerspruch auszuhalten und ihn nicht, also nicht zu reduzieren zu einem Narrativ, sondern in sozusagen der Vielfalt der Widersprüche zu bleiben und darin auch Grenzen des eigenen Erkennens zu akzeptieren, die wiederum bedeuten, dass es eine Gleichzeitigkeit von Erleben gibt und dass die einzelnen Erfahrungen nicht in einer kollektiven Erfahrung aufgehen müssen, dass es nicht dieselbigkeit des Erlebens gibt.
Das ist ja sogar schon im Privaten ganz schwierig. Also man sieht es an diesen beiden Menschen in diesem Film, aber man sieht es ja auch in Familien oder auch in romantischen Beziehungen, Lebensgemeinschaften. Also ich habe mal gelesen, dass über die Zeit, wie wir zum Beispiel die Geschichte einer Beziehung zu einem anderen Menschen uns gegenseitig erzählen, prägt auch, wie wir diese erinnern und wie wir diese dann nach außen tragen. Also es ist wie eine Choreografie, die dann vielleicht zwei PartnerInnen miteinander haben, wenn sie vortragen, wie sie erinnern, dass sie sich kennengelernt haben zum Beispiel.
Und dem entgegen würde ja so etwas wie eine Gleichzeitigkeit stehen, also Gleichzeitigkeit von Erinnern, von Erleben, von Erfahrung, die nicht unbedingt aufgelöst werden muss. Und ich glaube, dass das in der kanonisierten Philosophie, wir benutzen ein Vokabular der Philosophie, was maßgeblich von der Logik von Kaufleuten geprägt ist auf der einen Seite und von dem sogenannten Idealismus auf der anderen Seite. Und ich glaube, was beide verbindet, ist, dass sie immer von der Überwindung des Widerspruchs ausgehen und dann natürlich auch einem Fortschrittsglauben, der sich ja sogar auch bei Marx noch wiederfindet, anheimfallen. Und ich glaube, das ist deswegen, weswegen ich Simone Weil erwähnt habe, weil es genau da nicht darum geht und weil ich glaube, dass Simone Weil eigentlich in einer Linie eher zu begreifen ist, die vielleicht über Kierkegaard zu Menschen wie Giordano Bruno, zu Ramon Llull, zu Cusanos und also auch einer Geschichte von vielen eigentlich nicht kanonisierten oder überhaupt, wenn überhaupt kanonisiert, eher spät kanonisierten Menschen, zu denen auch Simone Weil gehört, führt. Und ich glaube, das ist im weitesten Sinne das, was deren Philosophie verbindet, ist, dass die Widersprüche bestehen bleiben, dass sie nicht aufgelöst werden. Da scheinen mir Bezüge auch zu einem Verständnis der Sprache als ein Ausdruck von Sprachlosigkeit zu bestehen, aber auch Bezüge zur Mystik. Und ich glaube, wenn man in diesen Bereich vordringt, wir haben jetzt vom Traum und den Traumbildern gesprochen, also ist ja die Frage der Mystik eine sehr naheliegende, da wo unsere logischen Bezüge enden und wo wir sozusagen damit konfrontiert sind, diesen Weltbezug nicht mehr über die Sprache herstellen zu können. Genau davon handelt ja dieser filmische Versuch, von dem wir sprechen. Und genau an der Stelle hört eigentlich der Kanon der westlichen Philosophie dann auf und sagt dann, das gehört nicht mehr in den Bereich der Wissenschaft, das gehört nicht mehr in den Bereich der Philosophie.
Wir haben vorhin von den Schichten der Stadt gesprochen und Schichten haben heute auch noch eine andere Rolle gespielt, und zwar unsere Kleidungsschichten, denn es ist sehr kalt draußen. Nach diesem Sommereinbruch, diesem kurzen, ist es nämlich wieder sehr kalt geworden in Berlin. Und wir haben uns jetzt entschieden, nach einer kurzen veganen Currywurstpause in Fabian deine Wohnung uns jetzt zurückzuziehen. Und sitzen jetzt hier. Und ich hatte dich gebeten, ob du vielleicht das Fragment jetzt nochmal vorlesen könntest.
Sehr gern. Und wieder einmal schritt ich allein dieselben Flure entlang. Durch dieselben schweigenden Säle, dieselben Säulengänge, dieselben lichtlosen Galerien. Ich schritt durch dieselben Portale, meinen Weg suchend aus diesem Labyrinth der endlosen Pfade. Und wieder einmal war alles leer in diesem Hotel einer anderen Zeit. Die Salons leer, die Flure, Salons, die Türen, Tür um Tür, wieder Salons, die Stühle leer, die tiefen Sessel, die Treppen, die Stufen, Stufe um Stufe, die gläsernen Zierrate, diese leeren Gläser. Ein Glas, das fällt, Wand aus Glas und Briefe, ein verlorener Brief.
Wir sitzen ja hier gerade in deinem Arbeitszimmer, das gar nicht so leer ist. Überall sind natürlich Bücherregale, Bücherstapel mit den verschiedensten Funktionen. Da hat ja jeder so auch, glaube ich, seine unordentliche Ordnung drin, wenn er sich viel mit Lesen und Schreiben beschäftigt. Aber ich wollte noch mal dazu zurückkommen, dass du ganz am Anfang ja selber auch ein Fragment mitgebracht hast und meintest, du kannst eine Verbindung herstellen zu diesem Fragment, was ich dir geschickt habe. Und ich wollte dich noch mal fragen, wie genau das bei dir zusammengehört.
Also ich frage mich oft, was ist eigentlich diese Anwesenheit der Vergangenheit in der Gegenwart? Auch in der Arbeit mit Flaneur, dem Magazin, was ich mache, kommt das natürlich sehr häufig vor, dass wir eigentlich von Schichten sprechen, die man freilegen kann, über Fragmente sprechen, die scheinbar benachbart scheinen, aber oft gar nicht benachbart sind. Was das kann Fragen der Klasse betreffen, manchmal Zeitfragen betreffen, Raumfragen betreffen. Also, dass die Zusammenhänge, die wir herstellen, wenn man beginnt, kritisch darüber nachzudenken und nicht nur affirmativ, die Zusammenhänge, die die naheliegendsten sind, herzustellen, dass sie oft sich ganz anders gestalten, dass vermeintlich vielleicht entfernte Zeiten uns näher sind, als wir glauben, dass es Möglichkeiten gibt. Das, von dem James Baldwin spricht, wenn er sagt, die Geschichte ist unsere Gegenwart, wirklich räumlich zu erleben. Und ich glaube, das ist also, wenn man darüber anfängt zu sprechen, nachzudenken, häufig so eine Komponente bekommt, wo man das Gefühl hat, man bemüht da Traumbilder und das sei alles ganz abstrakt und irgendwie verworren und das sei sozusagen so ein lyrischer Eingriff in unsere Wirklichkeit, dem man mitgehen müsste. Und ich möchte aber wieder darauf verweisen, dass das Realitäten sind, in denen wir leben, dass sozusagen die Art und Weise, wie die Räume arrangiert sind, wie unterschiedliche Zeiten nebeneinander stehen, wie unterschiedliche Lebensrealitäten nebeneinander gleichzeitig existieren, dass das ganz konkrete Realitäten sind, was nicht bedeutet, dass die Fragen des Traums, die Fragen der Weltwahrnehmung, die sehr unterschiedlich sein können, dass wir uns darauf einigen müssen, dass es da nur eine dominante Variante von gibt. Und um darauf zurückzukommen, in diesem Alain René Fragment scheint es genau darum zu gehen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite da eine Machtfrage geht. Jemand möchte die Erinnerung bestimmen und sie vereindeutlichen und sagen, so ist es gewesen und nicht anders. Und gleichzeitig suggeriert der Film eigentlich permanent den Widerspruch, auch zu dieser Variante. Und vielleicht ist das widerständige Element in diesem Film. Das ist jetzt vielleicht etwas, vielleicht geben wir Alain René da etwas zu viel Credit, aber ich möchte trotzdem jetzt für unser Gespräch oder vielleicht um die Frage zu beantworten, wie hängt das zusammen mit der Ästhetik des Widerstands, die ich da eingebracht habe. Für mich ist das die Frage, wie lässt sich diese Widerständigkeit erfahren? Wie lässt sie sich konkret machen? Was sind diese Momente, in denen kurz das, was zusammenhängend erscheint, kontingent erscheint und damit immer auch affirmativ Machtstrukturen spiegelt, wie lässt sich das aufbrechen? Und die Ästhetik des Widerstands ist mir sozusagen erstmal deswegen in den Sinn gekommen, weil es da auch eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Zeiten, die aber im Raum erscheinen, so scheint es mir auch bei Alain René zu sein. Wir hören ja hier in diesem Fragment von ganz konkreten architektonischen Komponenten. Wir hören von den Fluren, den Salons, die Türen, Tür um Tür, wieder Salons, die Stühle leer. Das ist fast schon ein verzweifeltes Befragen des Raums. auf eine Antwort hin. Und ich glaube, das macht die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß auch. Und ich möchte ganz kurz vielleicht noch einen letzten Gedanken dazu hinzufügen, weil ich hier gerade nochmal gesehen habe, die Stufen, Stufe um Stufe. Und man hat manchmal den Eindruck, dass dieser Film strukturell oft stolpert. Und plötzlich hört man nochmal eine, es ist manchmal wie so ein Loop, dann kommt die Passage nochmal. Und das scheint mir wesentlich zu sein, die Wiederholung. Und vielleicht können wir da nochmal auch drüber sprechen, was dieses Stolpern sein könnte. Ich glaube, dass dieses Stolpern über etwas, was wir geglaubt haben, sicher zu wissen, diese Verunsicherung eine sehr produktive sein kann und eine sein kann, die uns jetzt mal ganz konkret gesprochen einen Zugang zu der Frage der Widerständigkeit der Räume geben kann.
Ich finde es interessant, dass du das Fragment so gelesen hast, als würde da jemand diesen Raum befragen, weil als ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass eigentlich der Sprechende so weit weg ist von diesen Räumen, in denen er sich da begibt. Also es ist gar nicht so dieses einen Ort befragen und durch ihn hindurchgehen, vielleicht die Dinge auf sich wirken lassen, sondern ich finde, es wirkt wahnsinnig distanziert. Er wirkt wie abgestoßen auch von dieser Umgebung, die er da hat und wie entfremdet. Also das war eher mein Eindruck, als ich das gelesen habe.
Es stimmt, es ist tatsächlich auch, es wird da tatsächlich erstmal so, es ist auch eine Aufzählung permanent, es wird immer so nebeneinander gestellt, es wird sozusagen tatsächlich mit einer gewissen, ja, kühlen Distanz über diese Gegenstände gesprochen. Also es wird sozusagen sehr stark, die bekommen alle sehr starken so einen Objektcharakter, auch inklusive der Menschen in diesem Raum, die ja auch sozusagen in der Ästhetik des Films sehr oft einen so einen fast Schachfiguren-Kabinett-Charakter eher haben und nur sprechen, wenn sie zum Sprechen aufgefordert werden oder nur dann sprechen, wenn sie eigentlich die in den Narrativ des Protagonisten reinpassen. Der Film verhandelt in dem Sinne keine Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung oder Realitäten, weil sie zugeschnitten sind auf diesen einen Text. Aber was mir doch diese Nebeneinanderstellung, die ist zunächst erstmal, die kann man auch als in Frage begreifen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass der Film das selbst tut. Das ist sozusagen jetzt die Interpretation oder das, wo ich jetzt den Kontakt gesehen habe zu dem, was wir vorhin vielleicht versucht haben, beim Laufen auch zu thematisieren. Wir gehen da diese Linienstraße entlang, eine Gerade, an der sich die sozusagen links und rechts die Dinge so sortieren in einer vermeintlichen Linearität. Und natürlich ist es eigentlich ein Gang durch die Trümmer der Geschichte und ein Gang durch die, die vielen Leben und Lebensrealitäten, die nicht Teil unserer Mehrheitsgesellschaft und der Erzählung von dieser Mehrheitsgesellschaft sind.
Um bei diesem Gang vielleicht zu bleiben, der ja in dem Fragment ganz prominent vorkommt, der Gang, den aber auch wir beide gerade hier durch die Spandauer Vorstadt gemacht haben, durch deine Wohngegend gemacht haben. Ich würde und ich muss auch irgendwie auf diesen Begriff des Flanierens kommen. Du hast ja schon angesprochen, der Flaneur, das Magazin, das du als Chefredakteur gemeinsam mit Garaschina Gabelmann machst. Ich muss ja sagen, dass ich dieses Magazin, als ich das erste Mal in der Hand hatte, es ist wahnsinnig beeindruckend. Es ist unglaublich gut gestaltet. Da sind ganz spannende, ganz vielfältige Perspektiven drin. Und ich habe aber auch da ist ja wieder dieser Widerstand in mir, wie zum Film. Wir haben aber auch in anderem Kontext über Widerstand gesprochen. Zu diesem Begriff des Flaneurs, weil der natürlich für mich dieses Dandy-eske transportiert. Also diese männlich-weiße Perspektive, die sich zum Beispiel durch eine Stadt bewegt, die sich die Dinge zu eigen macht, die Dinge konsumiert auf eine Art und Weise und sich dabei aber selbst hinausnimmt, sich selbst als neutral setzt, als das Beobachtende setzt und unangreifbar macht. Und das steht natürlich in krassem Widerspruch zu anderen marginalisierten Positionen. Also jetzt heute, feministischer Kampftag, die Position der Frau, die immer noch nicht, zumindest nicht zu jeder Tageszeit und nicht an allen Orten flanieren kann, weil sie zum Beispiel um ihren Körper sich sorgen muss. Die rassifizierte Person, deren Flanieren von einer weißen Mehrheit zum Beispiel als Bedrohung gesehen wird, was ganz schnell bis in den Tod führen kann. Oder auch eine Position einer Lohnarbeiterin, die einfach keine Zeit zum Flanieren hat. Und ich finde jetzt interessant, in Bezug auf euer Magazin, das sich ja in jeder Ausgabe eine Straße in einer Stadt nimmt, oft sind es Städte und Straßen in anderen Ländern, ja, auch sehr bemüht ist um vielfältige Perspektiven, das kann man nur so sagen, trotzdem an diesem Begriff festhält.
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Hinweis und auch eine berechtigte Kritik am Namen des Magazins. Wir haben diesen Namen gewählt damals, weil es ein Magazin ist, was in unterschiedlichen Sprachen arbeitet, also in der jeweiligen lokalen Sprache und dann der englischen Übersetzung. Und das ein Begriff war, der sozusagen in vielen Sprachen übernommen wurde, weil es etwas zu bezeichnen schien, was sich nicht so leicht auf einen Begriff bringen lässt. Zum Beispiel deswegen wir auch diesen Begriff Flaneur im Deutschen benutzen und das nicht das gleiche wie Spaziergänger und nicht das gleiche wie Müßiggänger oder die versuchten Übersetzung ist. Es war von Anfang an eigentlich immer klar in der Praxis des Magazins, dass es nicht um so einen affirmativen Blick auf die Dandy-Figur und den in der kanonisierten Literatur, da meist der weißen männlichen Literatur reproduzierten Flaneur ging, sondern vielmehr um die Techniken, die dahinter stecken. Das heißt, es gibt vielleicht einige Aspekte von dieser historischen Flaneurfigur, die interessant sein können, wenn man sie anders in eine andere Praxis überträgt. Zum Beispiel eben der Versuch, außerhalb der bürgerlichen Ordnung eine Stadtwahrnehmung, das natürlich vieles voraussetzt, das ist natürlich klar, das hat Privilegien, ist mit Privilegien verbunden, das hat auch kapitalistische Voraussetzungen, weil natürlich auch die Dandy-Figur zumindest sich ja immer so inszeniert, dass sie auch nicht Teil der arbeitenden Schicht ist und damit natürlich auch über die Zeit verfügt, die ja die wichtige Währung in der Moderne wird. Und es gibt durchaus in der Literaturgeschichte flanierende Figuren, die nicht als sehr reiche Menschen und alte Aristokratie, wie das bei den Dandys der Fall ist, sondern als sehr arme Menschen dargestellt werden, dadurch mit gewissen anderen Gängen durch die Stadt, wie man sie zum Beispiel bei Edgar Allan Poe oder so findet. Aber natürlich ist es letztendlich für die Praxis des Magazins sind all diese literarischen Bezüge nie maßgeblich gewesen. Entscheidend war für uns immer zu sagen, ist es möglich, mit einem Ort über den Ort gemeinsam zu arbeiten, kollaborativ zu arbeiten und interdisziplinär zu arbeiten, um etwas freizulegen, was der Ort erstmal in der offensichtlichsten Schicht nicht von sich selbst erzählt und vielleicht auch manchmal nicht erzählen kann. Bezüge, Assoziationen aufzudecken, die zum Beispiel mit Widerstand zu tun haben, ist nicht immer ungefährlich für Menschen, die an einem Ort leben. Und es ist auch nicht immer einfach, das zu tun, selbst wenn man eingebunden ist, einfach nur in die kapitalistischen Zwänge des Ortes, weil man von A nach B gehen muss zu einer bestimmten Zeit, weil man zu einer bestimmten Zeit arbeiten muss, weil man eine Familie dort hat, weil man sozusagen mit gewisse Allianzen eingehen muss mit dem Ort. Manchmal für ein besseres Leben, manchmal nur zum Überleben. Der Gedanke, sozusagen zusammenzukommen, kollaborativ zu arbeiten, um eben genau all das, was an dem Ort eigentlich an Schichten da ist, aufzudecken, gemeinsam zu erzählen, unterschiedlichen Positionen nebeneinander zu stellen. Die Idee war immer, Fragmente nebeneinander zu stellen, ohne sie redaktionell zu vereinnahmen in ein Narrativ. Deswegen gibt es auch keine sozusagen Formel für ein Magazin oder es gibt keine übergeordnete Geschichte, die das alles zusammenhält. Also das fällt auch permanent auseinander und das ist auch bewusst so. Da sind wir wieder bei den Widersprüchen. Also ich gehe vollkommen mit bei der Kritik dieses Namens, aber es war immer nicht der Flaneur, sondern das Flanieren. Und auch bei dem Flanieren letztendlich ist das nur eine der, ich würde das auch nicht runterbrechen wollen auf diese eine Technik, sondern es war mehr die Frage, was für Techniken stehen uns kollektiv zur Verfügung, um an diese Schichten des Ortes heranzukommen. Und das ist gar nicht so einfach. Im Übrigen auch gar nicht so einfach, das mit der eigenen Umgebung zu tun und kritisch zu tun, immer wieder zu tun. Das setzt natürlich Privilegien voraus, Zeit voraus, Kapazitäten voraus. Die Idee von dem Magazin war, einen Rahmen zu schaffen, in dem das irgendwie gemeinsam möglich ist.
Du hast vorhin davon gesprochen, was können Orte preisgeben, was können sie vielleicht auch eben nicht preisgeben, aber vielleicht, was wollen sie auch preisgeben und was wollen sie nicht? Also inwiefern ist sich der Flaneur, die Flaneurende, das Flanieren auch in einem postkolonialen Kontext seiner Verantwortung bewusst, wenn er an diese Orte geht und ja auch dort mit Leuten zusammenarbeitet, wie du es ja angesprochen hast?
Ja, im Endeffekt, wir haben immer geschaut, die Magazine so zu gestalten, nach dem, was wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wo ist die Dringlichkeit, was muss eigentlich abgebildet werden oder was muss gesprochen werden. In Taipei gibt es einen großen Teil, der sich mit den Archiven beschäftigt, die Verbrechen der KMT-Regierung betrifft, die wenig aufgearbeitet sind und auch wenig Teil des eines Diskurses sind, der über Taiwan hinausreicht und auch selbst in Taiwan, da die KMT immer noch ein großer Teil, eine große, mächtige Partei im Land sind, auch immer noch unterdrückt werden. Das heißt, wir haben festgestellt, dass gemeinsam die Überlegung, die Teile dieser Archive abzudrucken, zu übersetzen und zu vertreiben in der Form eines Magazins, ein sicherlich sehr, sehr kleiner, aber doch ein Beitrag sein kann zu diesen Diskursen, denn es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Archivmaterial wahrgenommen wird, abgedruckt wird und auch übersetzt wird. Das sind viele Aspekte, viele Dinge, die nicht übersetzt wurden und deswegen zum Beispiel einem Publikum, das der chinesischen Sprache nicht mächtig ist, nicht zugänglich gewesen ist, dementsprechend auch wenig in internationalen Diskursen abgebildet wurde. Und das war zum Beispiel eine der Anstrengungen des Magazins, zu sagen, diese Übersetzungsleistung, das gleiche gilt für die Sao Paulo-Ausgabe, in der sich ein längeres Kapitel über die sogenannte Literatura Marginal findet. Großartige AutorInnen, die fast ohne Ausnahme nicht übersetzt sind und auch von dem Literaturbetrieb nicht wahrgenommen werden. Und auch da war die Aufgabe ziemlich klar, dass es da um eine Übersetzung geht und zugänglich machen diese Anliegen und dass das diese Dringlichkeit aus der Arbeit der KünstlerInnen vor Ort kam und nicht aus unserer Perspektive. Wir würden gerne mal dahin gehen, das übersetzen, das war nicht der Anlass, sondern es wurde uns an uns herangetragen, das sei eine Möglichkeit, mit diesen Texten zu arbeiten, das sei auch eine Möglichkeit für die KünstlerInnen, mit diesen Texten selbst weiterzuarbeiten, ihr Publikum zu erweitern, aber eben auch gerade bei diesem sehr politisch brisanten Material, wie aus diesen Archiven, auch einfach eine Zugänglichkeit zu schaffen. Und ich weiß natürlich um erstmal die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, wenn wir von einem vielfach kolonisierten Land wie Taiwan sprechen, dass man da mit größter Vorsicht auch und die eigene Rolle und Position permanent kritisch mitdenken muss. Und das ist natürlich auch der Beitrag, man den jetzt nicht irgendwie verklären sollte, was ein sehr kleiner Beitrag ist, weil wir sozusagen auch nur in einem ganz kleinen Nische wahrscheinlich überhaupt damit erreichen. Uns schien es einfach, dass eine Gelegenheit zu sein, zu sagen, dass wir durch die Unabhängigkeit, die das Magazin hat und über all die Jahre immer gehabt hat, dass wir es einfach machen können.
Jetzt sitzen wir am Fenster, gar nicht unweit der Torstraße, deswegen hört man auch immer mal wieder besser aus Autos. Und wir haben jetzt hier einen Fensterblick. Und das ist irgendwie ganz passend, weil Fabian, du hast ja für den Deutschlandfunk schon mehrere so Mini-Feature-Serien gemacht. Und die letzte dieses Jahr kam, die ist die Serie Fensterblicke. Und da lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, mit dir aus dem Fenster zu schauen. Und das Spannende ist, also du bist ja auch auf jeden Fall ein Mensch, der viele verschiedene Ausdrucksformen sucht und findet, habe ich das Gefühl. Also du hast mir gerade erzählt, du hast auch schon an diesem Fenster gesessen, hinausgeschaut und dabei Musik geschrieben und arbeitest auch gerade an einem Album, in das ich gerade hineinhören durfte. Ich bin ganz glücklich. Und ich wollte mit dir über diesen Blick aus deinem Fenster sprechen.
Ja, sehr schön.
Ich sehe auf jeden Fall eine uns gegenüberliegende Häuserwand, der typische Berliner Blick, würde ich sagen. Und das Wunderbare, es ist jetzt dunkel geworden und wir können in die Fenster reinschauen.
Ja, ich habe den Eindruck, dass sozusagen der Fensterblick, dadurch, dass er zu Zeiten des Lockdowns als Serie bei Deutschlandfunk begonnen hat, so ein bisschen so geframed wurde, dass es jetzt um den Blick aus dem Fenster während der Pandemie ging und so so funktionieren die Mainstream-Medien. Von daher war das der Anlass. Der inhaltliche Ansatz war das eigentlich nicht. Es ist erstens so, dass nur, darauf habe ich auch hingewiesen, nur ein geringer Anteil der Bevölkerung tatsächlich im Homeoffice gewesen ist. Die meisten Menschen, die Lebensrealität der meisten Menschen sieht und sah so aus, dass sie weiterhin gearbeitet haben. Und deswegen finde ich, muss man sehr vorsichtig sein bei Fensterblicken, dass man nicht in so einen verklärenden Blick gerät, wo sozusagen die Kontemplation am Fenster plötzlich zu so einer Selbstbespiegelung wird und eigentlich ein Verkennen der Lebensrealitäten von Menschen. Das war auch nicht das Ziel, sondern mir schien es so, dass es eine Gelegenheit war, über den Blick aus dem Fenster eigentlich zu einem kritischen Denken anzuregen. Einfach deswegen, weil es eine Membran zu sein scheint, die uns mit der Welt verbindet und gleichzeitig trennt, die Fragen der Solidarität, Fragen der Möglichkeit des Zusammenkommens, vielleicht auch Fragen der geteilten Erinnerung, Fragen, von denen wir heute schon gesprochen haben, aber auch vor allem eben Fragen der Wahrnehmung stellen und einen kritischen Blick, glaube ich, zulassen. Und ich glaube, dass es einfach sozusagen an diesem Medium des Fensters man das zeigen kann, weil es ein zunächst offensichtliches und nebensächliches Medium zu sein scheint und dann bei genauerem Blick doch eins, was auf grundlegende Art und Weise unser Verhältnis mit der Wirklichkeit moderiert. Und es ist immer mit all diesen Elementen, baulichen Elementen, die so häufig auftauchen, dass man sie nicht mehr hinterfragt. Und wenn man so viele Fenster gesehen hat, wie wir sie täglich sehen, denkt man eigentlich auch nicht mehr über die Funktion des Fensters nach und das Trennende auch des Fensters.
Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich, als ich von den Fensterblicken gelesen habe, war auch meine erste Assoziation, da sitzt jetzt der Schriftsteller und blickt aus dem Fenster und sagt, was er sieht. Also dieser, ja, voyeuristische Genuss, irgendwie aus dem Fenster zu schauen und zu sehen, was machen die Nachbarn? Stehen sie gerade alle in einer Linie übereinander in jedem Stockwerk, weil die Küche immer im gleichen Zimmer ist und kochen gerade, weil es ist Abendbrotzeit. Aber darum geht es ja tatsächlich überhaupt nicht eigentlich in deinen Fensterblicken. Und ich fand das sehr schön, weil es eine andere Perspektive auf das Fenster eröffnet als Möglichkeit, aber auch ganz im Gegenteil als vielleicht auch Ort der Verletzlichkeit, den Menschen und vielleicht auch Menschen in bestimmten marginalisierten Gruppen erleben können. Also ich denke da an ein Beispiel eines Schriftstellers, das du thematisierst, der im Hausarrest ist und durch dieses Fenster eine Form von staatlicher Gewalt erfahren könnte. Oder ich denke an ein Beispiel, wo du davon sprichst, wie eine erzählende Person sich daran erinnert, dass die Eltern immer christlichen Weihnachtsschmuck ins Fenster gestellt haben und dann irgendwann dazu kommt, zu merken, okay, die Geschichte dahinter ist auch, dass dieser christliche Weihnachtsschmuck in einem bestimmten Umfeld einen Schutz gegen zum Beispiel rechtsradikale Angriffe darstellen kann.
Genau, es geht in den Beispielen, die du jetzt auch nennst, letztendlich darum, dass es einen Bezug zum öffentlichen Raum am Fenster gibt, was so eine Sichtbarmachung des öffentlichen Raums für uns, aber auch eine Sichtbarmachung von uns für den öffentlichen Raum darstellt und sich daran einfach Fragen anknüpfen an, was ist die Vereinbarung über die Wirklichkeit, in der wir leben, könnten wir sagen. Und sehr oft werden diese Vereinbarungen nicht markiert. Also wenn die Dominanzgesellschaft davon spricht, was sozusagen die Norm ist, dann wird die Norm vorausgesetzt, aber nicht als die vereinbarte Wirklichkeit oder Lebensrealität einer bestimmten Gruppe von Menschen, nämlich in dem Fall weißer Menschen einer Gesellschaft markiert. All diese unterschiedlichen Gleichzeitigkeiten von Erfahrung sind aber permanent präsent und auch permanent Teil des öffentlichen Raums. Und deswegen ist natürlich das Fenster eigentlich auch der Ort, an dem das Politische, könnte man sagen, beginnt, nämlich die Frage, was wir mit unseren Körpern und unserem Geist im öffentlichen Raum machen können und was Menschen nicht machen können, aufgrund, wie sie marginalisiert oder diskriminiert werden, sind die grundsätzlichen politischen Fragen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Übergang zu der Frage der Wahrnehmungsphilosophie, die nicht ablenken soll von den politischen Realitäten und Dringlichkeiten, sondern einfach nur sagen soll, das ist eine Frage natürlich der vereinbarten Wirklichkeit, der Sprache, der Ethik. Es ist aber auch eine Frage der Ästhetik. Es ist nämlich auch eine Frage dessen, wie wir unser Verhältnis zur Wirklichkeit, diesen Mangel, diese Distanz, die wir zwischen der Welt und uns haben, moderieren, wie wir Ausdrücke für diese Sprachlosigkeit finden, was das Verhältnis von Sprache und Sprachlosigkeit ist. Und damit wären wir dann eigentlich im Bereich der Literatur. Die Frage, lässt sich die Sprachlosigkeit durch Sprache verhandeln? Aber ich möchte nur sagen, der Übergang sozusagen von auf der einen Seite den politischen Dringlichkeiten, auf der anderen Seite den wahrnehmungsphilosophischen Fragen, die das Fenster anstoßen kann, sind für mich beide wichtig. Es ist sozusagen die Frage von Inhalt und Form, könnte man sagen, die man zusammendenken muss. Es reicht nicht sozusagen, dass von, oder ich glaube, es ist ein Fehler, diese Dinge fein säuberlich voneinander zu trennen und zu glauben, wenn wir sozusagen die eine Erzählung durch eine andere austauschen, dann ist das Problem gelöst, sondern ist eine Frage der Form der Erzählung. Und damit die Frage, wer beteiligt sich in Erzählung, welche Gleichzeitigkeit von Erzählung ist möglich.
Da du gerade bei der Form bist, ich würde ganz gerne mit dir nochmal sprechen über die Form, die du ganz oft wählst. Denn du wählst ja das Fragment, auch diese Miniserie für den Deutschlandfunk ist ja eine Form von, du nimmst dieses Oberthema der Fensterblicke und setzt dich dann in so fünfminütigen, ja auch immer Ausschnitten. Es glänzt immer eine Perspektive auf, die dann eben verhandelt wird in dieser kurzen Zeit, auf eine Art angerissen wird, aber gar nicht mit dem Anspruch, natürlich auch das irgendwie vollständig zu tun. Aber du tust es auch in deinem Buch Boulevardring, was 2018 erschienen ist, wo du in Miniaturen dich mit dem Boulevardring in Moskau auseinandersetzt. Du tust es auch in anderen Texten. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ich habe so eine sehr von der Gesellschaft, glaube ich, eingeflößte, ja, so einen sehr eingeflößten Zwang zur Vollständigkeit, also zur vermeintlichen Vollständigkeit. Und ich finde es immer wieder wahnsinnig schwer, sich davon zu lösen, weil einem ja auch suggeriert wird, man könnte Dinge bis zum Ende besprechen, bis zum Ende beleuchten und ausleuchten. Und mich würde total an deine Arbeitsweise erinnern, weil du das ja geradezu herausforderst, indem du eben dir diese großen Themen nimmst und dann ganz bewusst Themen und Ansätze auswählst und natürlich Millionen von anderen auslässt. Hast du diesen Zwang zur Vollständigkeit überwunden? Irgendwie sucht er dich noch manchmal heim? Hast du eine Art gefunden, ihn zu vermitteln? Oder zelebrierst du gerade dieses Aufrechterhalten von, wir haben schon drüber gesprochen, Widersprüchen zum Beispiel?
Es ist, glaube ich, eine sehr schöne Beobachtung, dass das Arrangieren von Fragmenten auch mit dem Auslassen zu tun hat. Und es entspricht im Wesentlichen auch der Arbeitsweise. Das heißt, ein Text wie Traces of Resistance oder auch der Boulevardring sind eigentlich immer längere Texte, die ich dann editiere zu dem, was dann gedruckt wird. Und das, ich glaube, das ist ein Take sozusagen, um jetzt mal mit musikalischem Vokabular das zu sagen. Und es ist auch ein anderer Take möglich. Ich glaube, im Boulevardring, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich habe es versucht, sozusagen durch die Nummerierung auch ein Stück weit zu suggerieren, dass man die Fragmente auch in anderer Reihenfolge lesen könnte, nicht in besonders originelle Idee, aber ich glaube, es war mir wichtig und ich habe es sozusagen, wenn ich den Text gelesen habe, auch immer in unterschiedlichen Reihenfolgen gelesen, weil es tatsächlich darum ging, die Dinge nebeneinander zu stellen und natürlich geht dem auch eine lange Recherche und auch natürlich eine literarische Arbeit voraus, aber dann sie nebeneinander zu stellen und sie quasi zu befragen und zu in der Hoffnung, dass sich dazwischen etwas zeigt, von dem ich noch nichts weiß. Und ich glaube, das ist immer der Vorgang gewesen. Aber ich finde ganz schön, dass du sagst, die Frage der Vollständigkeit auf der einen Seite, weil das ist sozusagen ja fast eigentlich eine editorische Frage dann, weil was nimmt man mit in den Take und was nicht. Und ich finde aber auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, to an end, nee, wie hast du gesagt, bis zu einem Ende zu kommen. Also das ist sozusagen, mir kam der englische Begriff, a means to an end in den Sinn. Also das Mittel zum Zweck heißt so auf Englisch. A means to an end. Und das ist eine Formulierung, über die ich zurzeit sehr viel nachdenke, weil es für mich durchaus musikalische Kategorie zu sein scheint, weil in der Musik denken wir in Kadenzen, das heißt in Schlüssen. Und das ist die logische Struktur auch in der.
Kannst du es kurz erläutern?
Ja, ich kann es kurz erläutern. Also wir haben einen bestimmenden Ton in einer bestimmten Tonart. Das ist dann ein Akkord, der sozusagen die Tonart vorgibt. Das wäre die Tonika. Und dann gibt es die Möglichkeit im System, wir reden jetzt hier von einer Dur-Moll-Musik. Das ist ja auch nur ein mögliches System. Aber in diesem System, was jetzt zum Beispiel in der westlichen Popmusik vorherrscht, da ist es so, dass man es dann über diesen Akkord, zum Beispiel ein typischer Schluss wäre dann über die Subdominante von der Tonika, dann über die Dominante wieder zur Tonika zu kommen, und das gibt das Gefühl eines Schlusses. Das heißt, die gesamte Logik der Musik ist organisiert in Schlüssen. Die Idee der Musik ist immer, zu einem Schluss zu kommen, etwas aufzulösen. Wir haben vorhin von dem Zwang des Auflösen des Widerspruchs gesprochen, der sich bei Hegel findet, der sich vermittelt darüber letztendlich auch bei Marx findet und gegen den Simone Weil zum Beispiel einiges zu sagen hat, und auch andere wie Kierkegaard, so, die ich vorhin kurz erwähnt habe. Aber das scheint mir das wesentliche Moment zu sein, dieser Zwang zum Schluss. Das heißt, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass alle anderen Elemente in dieser Abfolge nur im Dienste dieser Tonika stehen. Ja. To an end. Das heißt, das ist doch ein Vorgang, der doch erschreckend insofern ist, dass all diese Dinge, und da komme ich jetzt wieder auf die Ästhetik des Widerstands, aber mir scheint es so, diese Dinge sind alle schon besprochen. Ich spreche hier von nichts Neuem. Die Kritik an der Dur-Moll-Tonalität, die Atonalität, die wir von den Auseinandersetzungen von Schönberg und Alan Berg, von Adorno kennen, und wie es auf die gesamte, auf eine sozusagen auch Kritik des Kapitalismus bezieht. Es ist erschreckend sozusagen, wie regressiv diese Zeiten sind, in denen so viele Dinge schon gedacht wurden und sie nicht zu veränderten Verhältnissen geführt haben.
Und hast du das Gefühl, dass du zum Beispiel in deinem Buch Boulevardring, in dem du in Fragmenten schreibst, dass du deine Fragmente aus der Pflicht nimmst, einem Zweck zu dienen?
Ich glaube, das ist der Versuch, ob das gelingt. Aber genau darum geht es, genau diese Form, etwas zu produzieren, was in der Logik to an end, als Mittel zum Zweck, und was sozusagen auch in dem Sinne dominiert wird. Meine Vermutung ist, dass man die Widerständigkeit, von der wir gesprochen haben, nicht freilegt, dadurch, dass man versucht, einen Narrativ zu finden, der vermeintlich dem großen Narrativ widersprechen kann. Und ich glaube, wenn man das tut in der gleichen Form, dass man eigentlich in eine Falle tappt, nämlich in die Falle, dass man sich in die Opposition begibt, die eigentlich doch nur die Machtposition des vorherrschenden Narrativs anerkennt. Und ich glaube, deswegen ist es wesentlich, über Form zu sprechen. Weil wenn die Formen sich nicht verändern, es ist sehr schwer, und das musikalische Beispiel zeigt uns das, sehr, sehr schwer aus der Logik, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das heißt, es ist eine Logik des Erzählens und eine Logik der Fiktionalität, also wie funktioniert eine Geschichte. Und wenn man daran nicht zumindest kritisch arbeitet oder versucht, dass ich will damit nicht sagen, dass sozusagen diese Form jetzt sozusagen das gefunden hat, das sind Versuche, aber ich glaube, diese Frage nach Form ist wesentlich, ist eine, die der Literaturkritik, ich weiß nicht, ob abhanden gekommen der richtige Begriff ist, das würde suggerieren, dass der Literaturkritik mal irgendeine goldene kritische Zeit erlebt hat, die ich glaube auch nur in unserer Vorstellung existiert, aber ich glaube, es ist sozusagen ein Nachdenken, was oft verwechselt sozusagen. Das ist, glaubt, die Form ignorieren zu können, und es reicht sozusagen, über die Inhalte zu kommunizieren. Und das ist nicht ausreichend, weil wir müssten diese ästhetischen Kategorien schon ernst nehmen und sie nicht sozusagen zu glauben, das sei jetzt nur die Ästhetik, sondern sie ist wesentlich für die Welt, in der wir leben. Sie ist wesentlich für das, was wir für die Wirklichkeit halten.
Mir kommt gerade der Gedanke, wo wir uns schon erlauben oder vielleicht sogar uns dazu bringen sollten, auch weitere Sprünge zu machen. Ich musste gerade an die Pädagogik der Unterdrückten von Paulo Freire denken, weil an irgendeiner Stelle, ich meine, es gibt in deinem Schreiben halt genau durch die Form, wie du arbeitest, sehr viele Anknüpfungspunkte, und mir ist der Konkrete entfallen gerade. Aber es ging auch um eine Form von Bildung. Und da geht es, also er verhandelt da was Ähnliches, weil er sagt, wenn wir unsere Wissenssysteme, die wir vermitteln an die vermeintlichen SchülerInnen durch die vermeintlichen LehrerInnen, einfach durch ein neues Wissenssystem ersetzen, das wir in unsere SchülerInnen wie in leere Gefäße füllen, können wir damit eigentlich nichts anderes erreichen, als wir jetzt schon haben, sondern diesen Prozess der Bildung von Wissen in seinem Entstehen zu sehen und in etwas, was in einer Gegenseitigkeit gibt, in der es irgendwie ein Unterdrückungsverhältnis wie LehrerInnen und SchülerInnen gar nicht geben kann, da hinzukommen. Und damit muss ich natürlich auch die Form dessen, wie gelehrt wird und was gelehrt wird, verändern, dass das eigentlich nur der Weg sein kann, nämlich über diese Form nachzudenken, wie wir auch zu neuen Inhalten kommen können.
Ich finde es eine sehr schöne Beobachtung. Es erinnert mich jetzt gerade an Simone Weil, die sagt, das Problem an den kommunistischen Revolutionen sei gewesen, dass man die Chefs ausgetauscht hat, aber die Fabriken geblieben sind. Also das ist sozusagen das wäre ihre Marx-Kritik sozusagen. Sie ist ja Marx nicht abgeneigt, aber sie ist keine Marxistin. Und ich finde das eigentlich einen sehr wesentlichen Zug ihrer Philosophie, wenn mir das sehr aufrichtig zu sein scheint und auch diese Kritik zutrifft. Es reicht nicht, die Marke auszutauschen. Wir müssen über die Strukturen, wenn wir über die Form nachdenken, heißt das nichts anderes politisch übertragen, als über die Strukturen nachdenken. Ja.
Räume voller Stille, in denen das Geräusch der Schritte von schweren Teppichen absorbiert wird, die so dick sind, dass sich jedes Geräusch vom Ohr entzieht, als wäre es das Ohr desjenigen, der noch einmal die Korridore entlang geht. Durch diese Räume in diesem Gebäude, das der Vergangenheit angehört. Die überfüllt sind mit Dingen aus einem anderen Jahrhundert. Pfeilern, Skulpturen, die die Türen umrahmen. Korridore, die wiederum zu leeren Räumen führen. Räume, schwer beladen mit einem Dekor aus der Vergangenheit. Räume voller Stille.
Wir haben jetzt über die Ästhetik des Widerstands gesprochen und ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass wir natürlich auch in einer Welt leben, es gibt auch eine Ästhetik des Kapitalismus und es gibt auch einen Raum und ein Zeitverständnis, in dem wir leben, was sehr, sehr mächtig ist und was nicht erst mit der Industrialisierung erfunden wurde, sondern was viel weiter zurückreicht, was letztendlich ein Zeit- und Raumverständnis ist, was durch die Kolonisierung und die Verbindung von Kapitalismus und Kolonialisierung geschaffen wurde. Und das ist, glaube ich, das, was oft mir nicht klar zu sein scheint, wenn man sich plötzlich auf Kapitalismuskritik bezieht, die dann erst bei Marx beginnt oder es gibt liberale Diskurse, die erst bei Adam Smith beginnen und so. Das scheint mir immer zu kurz gegriffen, obwohl ich weiß, dass man da auch schon über einige Jahrhunderte zurückdenkt. Aber ich glaube, dass man dann übersieht, wie sehr der Rassismus und der Kapitalismus zwei Seiten der gleichen Medaille sind oder dass wir sagen, all capitalism is racial capitalism. Und ich glaube, dass es erst jetzt in den letzten Jahren vielleicht erst auch die wesentliche Forschung zumindest bekannter wird dazu, das zu verstehen. Das bedeutet, dass wir in einer Welt leben, wir haben von diesen Verschiebungen, Zeit- und Raumverständnis gesprochen, die unserer Wahrnehmung irgendwie naheliegend zu scheinen. Also das scheint so zu sein, wie wir auch wahrnehmen. Das heißt, dass die Dinge nicht so linear sind und dass die Dinge nicht einfach nur sich so subsumieren lassen unter diese linearen Narrative. Aber es gibt ja auch etwas im Kapitalismus, das sich das zu eigen macht. Denn der Kapitalismus ist ja nichts anderes als die Erfindung des Wertpapiers, damit die zeitliche Verschiebung, nämlich die Kreditwirtschaft und die Erfindung des Fernhandels, das heißt die räumliche Distanzierung. Und plötzlich sind die Dinge, die eigentlich die ganze Zeit gleichzeitig passieren, nicht mehr einsehbar, weil sie in einen Raum und mit einem Raum- und Zeitverständnis arbeiten, was dieses System erst ermöglicht. Das bedeutet nichts anderes, als dass in der Zeit der Ausbeutung auf den zum Beispiel Baumwollplantagen in Louisiana die Anzahl der Peitschenhiebe an der Börse in London entschieden wurden. Und dass die gleichen Leute, die die Philosophie maßgeblich zu der Zeit in dieser Stadt geprägt haben, wie jemand wie John Locke, einer derjenigen, der unsere Wahrnehmungsphilosophie in einen kaufmännischen Kontor verwandelt hat und großen Einfluss bis heute auf viele Konzeptionen von Weltwahrnehmung in der westlichen Welt haben, gleichzeitig in den Sklavenhandel investieren kann.
Genau, so wie Hobbes.
Ja, und das sind die anderen, also da scheint mir sozusagen noch ein ganzer Diskurs zu Fragen von Raum- und Zeitwahrnehmung, die mit ausbeuterischen Absichten, die aber auch eine Form der Wahrnehmung instrumentalisieren, die es überhaupt erlauben, dass wir dann im 20. Jahrhundert plötzlich merken, Moment, es gibt diese shiny Warenwelt und all diese Effekte, die wir jetzt im sozusagen neoliberalen Kontexten merken, wo wir sozusagen mit der eigentlichen Ausbeutung nicht mehr in Kontakt kommen, obwohl wir sie ja betreiben, obwohl wir Komplizenschaft permanente Komplizenschaft betreiben. Wie kommt das eigentlich zustande? Ich glaube, da muss man sehr viel weiter zurückgehen bis zum Beginn der Wertpapiere, der Beginn des Fernhandels, des Seehandels, der Versicherung, der Banken und all diesen Themen. Aber das ist sozusagen die Komponente. Ich glaube aber auch, es ist hilfreich, ist sozusagen auch da die Frage nach der Wahrnehmung der Welt mitzustellen. Und dass sozusagen interdisziplinäre Denken kann dort, glaube ich, auch helfen, auf der einen Seite die unterdrückerischen Mechanismen aufzudecken, auf der anderen Seite aber auch zu ergründen, warum sind die so verdammt erfolgreich? Was machen sie sich da eigentlich zu eigen?
Und wie
dann kommen
sie
wir an den Punkt,
allem,
wo wir unsere Wahrnehmung kritisch hinterfragen müssen, um wiederum da kritisch umgehen zu können.
Und um auch zum Widerstand zurückzukommen, wie auch jede Form von Widerstand ganz einfach vereinnahmt wird. Weil jetzt unser Teil zu den Fensterblicken zu Ende geht. Du hast ja auch eine Folge aus Black Mirror in deinen Fensterblicken thematisiert, in der auch eine Form von Widerstand, also ein Mensch, der sich aus einem sehr unterdrückerischen Regime lösen will, dafür muss man die Folge jetzt, glaube ich, auch einfach gesehen haben, aber auf absurde Weise in einer Castingshow stattfindet. Und diese Castingshow ihm in einem relativ grandiosen filmerischen Turn, finde ich, eigentlich dazu bekommt, genau seine Kritik insofern zu entschärfen, als sie ihm eigentlich einen Sendeplatz dafür geben und ihn wieder zum Teil des kapitalistischen Systems machen. Und das ist ja dieses Nachdenken über, inwiefern ist Widerstand auch in diesem System möglich?
Also vielleicht wäre die Frage dahinter eigentlich, was ist die Verantwortung der Kunst? Also man kann nicht glauben, sozusagen in ästhetischen Kategorien zu denken, Texte, Musik, Magazine, ich weiß nicht, künstlerische Produktion und zu glauben, dass es nicht politisch sei, natürlich. Allein die Voraussetzungen der Produktion sind natürlich politisch. Und ich glaube, um da nochmal drauf zurückzukommen, die Frage der Ethik und die Frage der Ästhetik, natürlich gibt es die Verantwortung der Kunst. Natürlich ist die Kunst nicht frei von ethischen Kategorien. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Umkehrschluss ist, dass sozusagen man nur die Kunst mit den richtigen Themen besetzen muss und in dem Sinne politisieren muss, um sie sozusagen politisch wirksam zu machen, sondern im Gegenteil. Wir haben am Anfang gesagt, wenn das Nachdenken in den ästhetischen Kategorien Nachdenken über Sprachlosigkeit ist und das sozusagen das Nachdenken über die Sprache aus der Erfahrung der Sprachlosigkeit der Bereich der Literatur ist, dann werden ja gerade in der Ästhetik, gerade in den künstlerischen Disziplinen all die Fragen nach der Form gestellt, die so wesentlich sind. Und ich glaube sozusagen, dass da auch die Verantwortung liegt. Und natürlich bedeutet es nicht, dass man sie subsumieren kann unter ein politisches Ziel. Dann würden wir dem wieder zuwiderlaufen und wieder sagen, it would be to an end. Und es würde man wieder sozusagen, sondern es geht natürlich um das Aufzeigen, das irritierende Moment. Es geht natürlich um das Stolpern, von dem wir gesprochen haben. Es geht natürlich um genau das nur. Und das ist, glaube ich, da gibt es nichts zu heroisieren. Das ist ein kleiner Beitrag sozusagen und sehr oft auch ein sehr leiser Beitrag. Ich glaube trotzdem, dass es sehr wesentlich ist für dieses Verhältnis von Ethik und Ästhetik. Und ich glaube, dass die Stärke dieser Kategorien liegt, dass sie die Inhalt und Form zusammendenken können und dass sie die Dinge in der Form revolutionieren können.
Und der letzte Teil unseres heutigen gemeinsamen Tages soll ja jetzt nochmal im Dunkeln draußen stattfinden. Und da, finde ich, müssen wir nochmal über dieses Stolpern, das du jetzt schon vermehrt angesprochen hast, reden.
Okay, lass uns das machen.
Wir sind vorhin, als wir uns das letzte Mal rausgetraut haben, jetzt sind wir wieder draußen, wenn auch im Dunkeln, das ist eine Premiere für gegenwärts, über die Museumsinsel gelaufen und haben sogar an einer Stelle einen kurzen Blick auf das Berliner Stadtschloss erhaschen können, das jetzt wieder aufgebaut wurde. Und ich musste in deinem Buch Boulevardring immer mal wieder an das Berliner Stadtschloss denken, denn da geht es um die Figur der Rekonstruktion. Und was mich so getroffen hat dabei war, dass du die erzählende Stimme fragen lässt, die Rekonstruktion von was, what's been lost, was ist verloren, was rekonstruieren wir, wenn wir in einer Stadt rekonstruieren?
Ja, ich glaube, man könnte vielleicht die Frage auch anders stellen, und zwar, wen meint die Architektur? Ist so eine Frage, die mir manchmal durch den Kopf geht, allein schon deswegen, weil die Architektur ja immer mit Anachronismen arbeitet. Also wir sind jetzt gerade in meiner Wohnung gewesen, die ja nur temporär meine Wohnung ist, die ich gerade miete, aber die natürlich auch nicht mich gemeint hat, dieses Haus, dieses Gebäude 1871 außerhalb der alten Berliner Stadtmauer sozusagen errichtet, hat mich nicht gemeint. Das heißt, in dem Moment, als wir dort gesessen haben, jetzt gerade ist es auch ein bisschen Baustelle und mit den abgerissenen Tapeten und so weiter, stellt der Raum ja immer die Frage nach den Leben, die dort gewesen sind und den Leben, die dort kommen werden. Und ich glaube, das, was im Boulevard Ring vor allem wichtig war für die Rekonstruktion, war auch danach zu fragen, es begann ja eigentlich mit einem Witz, den sich die Menschen in Moskau erzählen, wenn man am Bolschoi-Theater vorbeigeht, dem rekonstruierten Bolschoi-Theater, und sagt, dies ist der Ort, an dem einmal das Bolschoi-Theater gestanden hat. Während man das Bolschoi-Theater noch in der Form sieht, aber in der Substanz hat sich etwas verändert. Das heißt, das Bolschoi-Theater erscheint uns als, wenn man vielleicht das Gebäude vorher nicht gekannt hat, als genau dieses Bolschoi-Theater, und trotzdem hat sich etwas verändert. Das heißt, wir haben eine Wiederholung, eine Wiederkehr von etwas, und es taucht in veränderter Form auf. Und in dem Moment müssen wir uns die Frage stellen, wer ist auch gemeint? Und wir sind jetzt gerade durch ein Viertel hier gegangen, was sozusagen komplett in seiner jetzigen Struktur auf Enteignung basiert. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass das alte jüdische Viertel von Mitte ist. Und auch hier können wir diese Frage stellen. Wen meint diese Architektur? Für wen ist diese Architektur gedacht? Und wer hat sich dessen und diesen Narrativen, die in sie eingeschrieben sind, bemächtigt? Und genau das ist natürlich im Boulevard Ring, in der Rekonstruktion, auch eine Frage der tatsächlichen Materialität. Also sozusagen nicht nur in der symbolischen, metaphorischen, übertragenen Frage, sondern es ist auch eine Frage der Materialität. Vielleicht trifft sich da wieder das, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass die materiellen Realitäten der Stadt, und trotzdem hat das eine spirituelle Komponente. Das heißt, das kann man nicht voneinander trennen. In Moskau erscheint uns die Form des Bolschoi-Theaters, aber die Substanz des Gebäudes, der Stein, der verwendet wurde, alle Elemente des Gebäudes wurden ausgetauscht und wurden eigentlich neu gebaut. Das heißt, es handelt sich nicht um eine Rekonstruktion, sondern um einen Neubau, der das imitiert, was dort einmal gewesen ist. Und das ist vielleicht jetzt die Parallele zum Berliner Stadtschloss.
Der das imitiert, was eine Gesellschaft sich vorstellt, was dort gestanden hat.
Ja, es verweist auf jeden Fall auf die Architektur als die große Disziplin der Fiktion oder der Fiktionalität, Fiktion der Macht. Denn genau darum geht es ja, wenn das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut wird, dann geht es vor allem darum, dort etwas zu inszenieren. Also das heißt, genau da geht es ja um dieses Thema dessen, was simuliert wird, und das ist eine Simulation von Macht. Und in dem Fall ist es ja wir müssen immer darauf verweisen, das ist nicht nur auf der symbolischen Ebene, das hat eine konkrete Materialität, denn dieses Gebäude ist gefüllt mit unter der Anwendung von Gewalt gestohlenen Kunstwerken. Das ist eine Affirmation der Kolonialgeschichte und der damit verbundenen ausgeübten Gewalt und Unterdrückung, eine Affirmation der Monarchie noch mit der Fassade, die eigentlich uns in eine faschistische Episode der Architektur zurückführt. Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber all diese Dinge haben eine konkrete Materialität und Realität und gleichzeitig den symbolischen Gehalt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das zusammendenkt. Und natürlich ist die Frage der Rekonstruktion eine ganz wichtige, weil wenn wir jetzt die Frage stellen, what's been lost, hast du jetzt gerade gesagt, dann lässt sich diese Frage gar nicht so einfach beantworten, aber sie führt uns auf jeden Fall in die Schichten von all dem, was unsichtbar gemacht wird, in dem Moment, wo etwas rekonstruiert und wieder instiert wird.
Und das Interessante ist ja auch, dass diese gewaltvolle Geschichte, die eigentlich dieses Schloss ja auch das ja steht für eine Zeit des Höhepunkts des Imperialismus, ja auch des Deutschen, wie diese gewaltvolle Geschichte überschattet wird von dieser, ich weiß nicht, ob man es sentimentalen Sehnsucht nach einer vermeintlichen Blütezeit nennen kann, die in einer irgendwie Mehrheitsgesellschaft imaginiert wird. Das hat mich ein bisschen erinnert an das Fragment, in dem ja auch dieser Ich-Erzähler durch dieses barocke Dekor eigentlich schreitet und diese Säulen sieht und diese Zierate sieht und diesen Prunk sieht, was ja immer auch etwas mit der Zuschauerin macht und eine Form von, ja, luxuriöser Sentimentalität auslöst, die all die problematischen und eben gewaltvollen Kontinuitäten unterdrückt, die eigentlich mit dieser Zeit kommen.
Dieses riesige, luxuriöse, barocke, düstere Hotel, in dem endlose Korridore aufeinander folgen. Stille, verlassene Korridore, schwer beladen mit dunkler Holzvertäfelungen, mit Stuck, Marmor, schwarzen Scheiben und Bildern in dunklen Farben, Pfeilern, Skulpturen, die die Tür umrahmen. Eine Tür reiht sich an die nächste. Es gibt Galerien und Korridore, die wiederum zu leeren Räumen führen. Räume, schwer beladen mit einem Dekor aus der Vergangenheit. Räume voller Stille.
Ich bin hier gerade, während du erzählt hast, von der Bordsteinkante im Halbdunkel gestolpert. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir über das Stolpern reden wollten.
Genau, schön, dass du auch bei dem Wort Stolpern noch kurz gestolpert bist. Wir haben, glaube ich, vorhin kurz, sind wir darauf schon gekommen. Ich glaube, als wir nach oben gegangen sind, bei mir fiel mir ein, dass es so eine Szene gab, an die ich mich da erinnert habe, die mit den Stolpern zu tun hatte und dass das Stolpern als ein Zugang zu all dem Verborgenen, Unsichtbaren, von dem wir in unterschiedlichen Kontexten jetzt gesprochen haben im Raum, vielleicht eine Methode fast des Zugangs sein kann. Und ja auch eine, in dem der Raum zu uns zurückspricht. Am offensichtlichsten ist das vielleicht bei den Stolpersteinen, die ja auch so konzipiert sind, dass man über sie stolpern soll. Aber ich glaube, das Stolpern, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es gibt ja Dinge, die die Erinnerung evozieren können. In der Literatur ist ein sehr prominentes Beispiel auf der Suche nach der verlorenen Zeit, der sogenannte Madeleine-Effekt. Es gibt einen sinnlichen Impuls, mit dem die Erinnerung beginnt. Und Prousts Arbeit ist ja eine durch und durch bürgerliche Arbeit insofern, dass es bei seinen Formen der Erinnerung nicht um eine Triggering oder retraumatisierende Moment geht, sondern dass es ja eigentlich um die Rückkehr in die verlorene, glückselige Kindheit zunächst geht und das ja auch in den Beschreibungen der Besitzverhältnisse dieser Kindheit und in Beschreibung der Menschen, die für diese Familie gearbeitet haben, eine merkwürdige Nostalgie, die vollkommen unreflektiert gegenüber den Besitzverhältnissen, den Klassenverhältnissen ist. Aber ich habe mir gedacht, dieses Stolpern, von dem wir vorhin gesprochen haben, kann ja einen ähnlichen Effekt auslösen. Das heißt, wenn der Raum zu uns zurückspricht und uns in unserem sicher geglaubten Gang, der ja ein sicher geglaubter Narrativ ist, mit dem wir geglaubt haben, dass wir dort an der, wo auch immer wir gerade hingehen, ankommen, uns unterbricht. Und so unterbricht, dass wir zwar vielleicht nicht fallen, aber dass wir zumindest unterbrochen werden, dass es eine Abwesenheit gebildet wird, die uns eine Frage stellt, der wir plötzlich merken, das, was wir geglaubt haben zu wissen, das, was wir geglaubt haben, was wir als selbstverständlich erachtet haben, hat noch eine andere Realität.
Eine
Irritation.
Es ist ganz interessant, weil während du sprichst, gehen wir ständig an Stolpersteinen vorbei. Aber nochmal auf diese andere Dimension des Stolperns. Ich musste gerade an diesem Moment der Irritation und das Fallen denken in Dorothee Elmigers Buch Die Schlafgänger. Spricht eine Stimme davon, wie irritierend es ist, in der Öffentlichkeit zu fallen bzw. zu stolpern. Dieser Moment, in dem man sich in der Öffentlichkeit selbst abhanden kommt und in dem der Körper auf eine Art vom Subjekt, vom Selbstbestimmten entlanggehen zum fallenden Objekt wird.
Ich glaube, dass das Stolpern ist, wenn man es in dem Moment weiterdenkt, es gibt plötzlich ein Riss, eine Öffnung. Es ist eine Form der Transzendenz, die sich da öffnet. Das heißt, etwas, was plötzlich möglich wird, ein Nachdenken. Es ist ja auch eine Verletzlichkeit mit einbezogen. Ich weiß, ich gehe jetzt sehr weit in der, wenn man das jetzt sozusagen auf das Stolpern in der Öffentlichkeit bezieht. Ich meine aber, dass das Stolpern auch im übertragenen Sinne eine Methode sein kann. Also ich rede jetzt von einer...
Eine
literarische Möglichkeit, eine Möglichkeit mit Räumen zu arbeiten, in dem der Raum nicht für die narrativ vereinnahmt wird, sondern wo der Raum zurückspricht, in dem Moment, wo wir den Raum falsch eingeschätzt haben, weil wir geglaubt haben, etwas über ihn zu wissen, weil wir geglaubt haben, ihn vereinnahmen zu können für ein Narrativ und in dem sozusagen der Raum diese Irritation schafft und eine Öffnung schafft. Wir haben vorhin davon gesprochen, wer ist eigentlich gemeint von der Architektur, wer ist eigentlich gemeint, für wen ist es eigentlich, und zumindest all diese Fragen zu eröffnen, die sich in der Konfrontation mit dem Raum stellen können. Und ich glaube, dass das Stolpern, wenn es um die Widerständigkeit geht oder wenn wir etwas über die Widerständigkeit des Raums erfahren wollen, dass Stolpern wesentlicher Impuls des Raums ist. Und ich glaube, das trifft sowohl, wie du bei Dorothee Elmiger in dem Beispiel bei Schlafgänger genannt, sowohl auf die tatsächliche, das tatsächliche Stolpern in einem körperlichen Sinn in der Öffentlichkeit zu, weil ja auch die Frage der Körperlichkeit in der Öffentlichkeit und die Frage des Politischen sozusagen, die politische Sphäre, nämlich was kann man mit dem Körper in der Öffentlichkeit machen und was nicht, wo liegen die Grenzen des körperlichen Ausdrucks, der Bewegungsfreiheit, der Möglichkeit zu interagieren und gleichzeitig auch in einem übertragenen symbolischen Sinne scheint mir das Stolpern sehr produktiv zu sein als Methode.
Diese Umgebung ist weit weg von dem, was jetzt passiert. So als bestünde der Boden immer noch aus Sand und Kies und Pflasterstein, den ich noch einmal überquere. Diese Korridore entlang, vorbei an diesen Räumen und Galerien, in diesem Gebäude aus einem anderen Jahrhundert. Dieses riesige, luxuriöse, barocke, düstere Hotel, in dem endlose Korridore aufeinander folgen.
Ich hatte so einen Moment, ich hatte mich verabredet mit einem Freund, ein Klavier bei einem anderen Freund abzuholen und dann stand er unten mit dem Auto, ich bin nach unten gegangen und ich hatte irgendwas oben vergessen und musste nochmal nach oben. Und dann bin ich ganz schnell die Treppe hoch und bin gestolpert auf der Treppenstufe. Und kurz auf den Treppenabsatz hat mich wieder aufgefangen. Und es gab diesen kurzen Moment, als ich diese Treppe angefasst habe von diesem Haus, was in diesem Jahr 150 Jahre alt, glaube ich, ist, in dem dieses Fallen und dann dieses Auffangen plötzlich ich wie so einen Rush von ganz vielen Stimmen, Fragen, Menschen aus diesem Haus gehört habe oder es mich in jedem Fall in die Situation versetzt habe, dass ich dann den ganzen restlichen Tag während der Abholung dieses Klaviers so ein bisschen entrückt war durch dieses Stolpern, dass ich zurückgekommen bin, am Abend angefangen habe zu recherchieren. Wer hat in diesem Haus gelebt? Wem hat dieses Haus gehört? Wer hat dieses Haus gebaut? Wer hat in dieser Wohnung gelebt? Wer wurde wann enteignet, deportiert? Wer konnte sprechen? Wer wurde nicht gehört? Wer ist in dem Adressbuch verzeichnet gewesen, wer nicht? Wie waren die Wohnungen aufgeteilt? All diese Fragen waren plötzlich ganz dringlich da und ich glaube, sie waren auch deswegen dringlich da, weil wir ein Klavier abgeholt haben und weil wir wissen, dass die Klaviere in diesem Land zu den wesentlichen Wohnobjekten gehören, die sehr häufig aus Enteignung stammen. Und auch der ganze Prozess des Abholens dieses Klaviers plötzlich ein anderer war. Und der Auslöser für diesen Impuls war dieses Stolpern, um es mal ganz konkret an einem Beispiel zu machen, auf dem Treppenabsatz. Und diese Fragen kamen zurück. Und ich glaube, dass in dem Moment der Raum zurückgesprochen hat.
Und das war vielleicht auch der Moment, in dem genau diese Trennlinie, die wir zwischen Vergangenheit und Gegenwart ziehen, porös wird auf eine Art und Weise und sich weiterträgt.
Ja. Ich glaube, diese Linie, wie du sagst, diese Trennlinie wurde porös. Ich glaube auch die zwischen dem, was wir dem rationalen Bereich zuordnen und dem, was wir, wie wir anfangs gesprochen haben, Teil unserer Weltwahrnehmung ist, für die wir keine logischen Erklärungen haben, in denen wir die Widersprüche aushalten müssen. Das klingt jetzt gerade so, als würde ich das affirmieren und sagen, dass alle Widersprüche auszuhalten seien, aber ich meine eher, dass sozusagen die Parallelität des Erlebens, des inneren Erlebens, wie ich dir es jetzt beschreibe, was ja sozusagen eher einen mystischen Charakter hat und der Weltwahrnehmung, die damit zu tun hatte, dass wir wahrscheinlich 10 Minuten zu spät waren und dass ich jetzt noch das holen musste und dass wir gleich dorthin fahren, also eine Produktivität und eine Organisiertheit im Alltäglichen plötzlich nebeneinander stehen. Und ich glaube, sicherlich auch Teil des Privilegs des Schreibens und der Auseinandersetzung der Literatur sein kann, dass es dann diesen Raum der Auseinandersetzung gegeben hat, den es dann im Anschluss gegeben hat. Diesen Moment der Irritation, in dem Moment zuhören zu können und in dem Moment etwas damit weiterarbeiten zu können, denken zu können, diesen Impuls aus dem Raum ernst zu nehmen.
Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wir müssen ja bestimmt auch das Privileg haben, das zu können, aber man muss sich auch die Zeit nehmen und auch die Sorgfalt nehmen, in solchen Momenten hinzuschauen bzw. hinzuhören.
Ich glaube, dass es einfach ein Beispiel sein sollte, auch auf die Frage hin, wo kommen eigentlich diese Texte her, wo kommen eigentlich diese Fragmente her, was ist der Anstoß zu so einer Recherche, warum gibt es eine Dringlichkeit, woher kommt die Dringlichkeit? Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Dringlichkeit nicht aus den eigenen Zwecken kommt, weil dann sind wir wieder in dem, dass man eben genau diese Fragmente nur für ein Narrativ benutzt, sondern dass der Raum zurückspricht und dass man diese Dinge, wenn der Raum zurückspricht, hört, dass man sie zulässt, ernst nimmt und dass man dann in der Nebeneinanderstellung von den Fragmenten, die daraus entstehen, vielleicht auch zwischen diesen Fragmenten plötzlich einen Text hört und Stimmen hört, die dann entstehen, wenn der Raum, wie in diesem Beispiel, aufbricht.
Also das Stolpern, das sich auch dem Zweck entzieht, das nicht to an end ist, um vielleicht darauf zurückzukommen, und das ähnlich wie das Fragment vielleicht, wenn auch nicht die Ideale, aber vielleicht eine Annäherung an eine Möglichkeit gibt, neue Wege zu finden. Ja. Und wir sind viele Wege heute zusammen gegangen, haben viel über das Erinnern gesprochen. Ich bin jetzt total gespannt darauf, wenn ich in diese Folge wieder reinhöre, weil ich sie bearbeiten werde, wie unterschiedlich wir uns auch vielleicht an dieses Gespräch erinnern werden oder wie ähnlich oder ob wir vielleicht in einem Prozess dieses Erinnern auch miteinander verhandeln werden. Auf jeden Fall hat es mir wahnsinnigen Spaß gemacht, mit dir heute durch Berlin zu laufen, kurz in deiner Wohnung aus dem Fenster zu blicken und einfach diesen Tag oder diesen Nachmittag mit dir zu verbringen. Vielen
Dank. Ja, das war sehr schön. Dankeschön.
Redaktion Max Fahr, Konstantin Schönfelder und Holm-Uwe Burgemann. Produktion und musikalische Inszenierung des Fragments Florian Liewald. Cover Daniel Zenker. Stimme Nico Handwerker. Werde Freundin von Präposition und unterstütze unsere Arbeit und auch die Produktion dieses Podcasts über das Mitgliedschaftsmodell Steady. Weiter gegenwärts auf präposition.com. Das ist PRAE-Position.com. Ich bin Clara Neubert. Hören wir uns wieder?